Wenn du das nicht mit Hamburg, dieses Abenteuer eingehst und wenn es nichts ist, kommst du zurück und steigst wieder bei Jura ein. Was soll's?
Aber das haben deine Eltern gesagt.
Ja. Wir kriegen das schon.
Das ist natürlich groß. Das ist groß.
Aber dieses Abenteuer wirst du nie, wir werden dich immer unterstützen, egal was du machst.
Bei mir war es übrigens schwarze Afghane. Das war ja früher, das schwarze
ist das eine Sorte?
Haschisch, ja, das war, glaube ich, eine Haschisch-Sorte.
Auch so was Thema, es ist ja sehr, sehr modernes Thema, ne? Was auch Demenz und Alzheimer betrifft.
Ehrlich?
Muss man immer auf, ja, das wäre so ein.
Müdigkeit ist so ein Trigger dafür.
Ja, ein Trigger, ja, dafür.
Und er hörte dann auf mit seinem Beruf und dann hat er eine Leidenschaft ein Leben lang gehabt. Das war Trucker sein. Er hatte sich von dem Geld, was er hatte, einen riesen Truck gekauft, ne?
Bei mir geht das sogar so weit. Wieso habe ich überhaupt mal grundsätzlich diesen Beruf richtig ergriffen?
Mi amor, mi amor, Spiegel der nassen Kröte.
Nee, unter der heißen Sonne. Dann ist er, du hast ja einfach deine ganze Familie entehrt. Das hat er auch so gesagt, sein Vater bis heute, obwohl ein so berühmter Dirigent, nie wieder mit ihm geredet. Er ist einfach raus.
Ach, ehrlich?
So, aber der hat sich, das ist bei mir hängen geblieben.
Kein Ratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Yes, wir schon wieder.
Ach, schon wieder Englisch.
Der wunderbare Martin Klempner.
Und der unfassbar hübsche Sven Pistor.
Es wird immer schöner, oder?
Ja, total. Auch es ist ja auch jetzt schönes Wetter und das finde ich auch gut.
Ja, das ist definitiv mein Plan A. Das Wetter ist mein Plan A. Es ist schon geil.
Oh mein Gott, dieser Übergang, also den du jetzt schaffst, von Plan A zu Plan B, unserem heutigen Thema.
Unser heutiges Thema ist Plan B, was fast schon eine philosophische Betrachtung verdient, aber dazu später mehr, weil...
Wie war deine Woche?
Ja, genau, die Frage wollen wir schon am Anfang stellen. Ja, meine Woche, ich bin völlig ausgeschlafen, bin voller Tatendrang, das Leben... Ja, springt mir gerade nicht mit dem Arsch ins Gesicht. Nee, mir geht's gut. Wie ist deine Woche? Du siehst...
Ich mach's kurz. Bei mir ist genau das Gegenteil.
War eine Scheißwoche, oder was?
Nee, nicht. Aber ich bin überhaupt nicht ausgeschlafen. Aber das habe ich sowieso festgestellt. Das ist die letzten Jahre sowieso so. Aber in der letzten Zeit doch schon wirklich krass, dass ich nur so 4 Stunden schlafe.
Du hast wenig geschlafen, ne?
Ultra wenig geschlafen. War halt auch auf Tour, ne? Berlin. Am selben Tag dort hingefahren. Das sind immer so 6. Diesmal habe ich 7 Stunden gebraucht.
Wühlmäuse, ne? Hast du gespielt?
War super. Und dann, ja, dann zwar ins Hotel, was ich sonst nicht mache. Ich fahre, egal wo ich sonst bin, fahre zurück. Nur am nächsten Tag habe ich in Kassel gespielt. Und das liegt halt auf dem Weg. Wenn ich bei den Wühlmäusen gespielt hätte, wäre ich erst um 6 Uhr zu Hause gewesen, hätte aber um 12 Uhr schon wieder losgemusst.
Ja, aber das ist doch völliger Schwachsinn. Da fährst du ja von Berlin nach Köln, von Köln nach Kassel. Das ist ja irre.
Ja, ist halt auch totaler Spaß.
Aber was hast du oft gemacht, solche
ja,
Touren?
Ja, sonst also während Bergretter, ich habe während Bergretterzeiten, das war, habe ich parallel Switch Reloaded gedreht. Das war so der absolute Oberwahnsinn.
ZDF-Serie und Switch Reloaded.
Genau, für ProSieben. Parallel. Und dann saß ich am Flughafen, habe einen halben Drehtag bei den Bergrettern gemacht. Also bin morgens um 6 Uhr von Düsseldorf nach Salzburg, bin dort abgeholt worden, saß dann einen halben Tag im Hubschrauber, bin dort abgeholt, bin dann wieder zurück zum Flughafen, hab einen Flieger um 21 Uhr zurückgenommen, war morgens wieder bei Switch Reloaded, hab abends den Flieger zurück nach Salzburg genommen und so bin ich die ganze Zeit...
Aber gesund ist das nicht?
Nee.
Ja.
Vor allen Dingen,
also, ja, aber also so eine Woche hast du jetzt wieder hinter dir.
Genau. Aber war sehr befriedigend. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Vor allen Dingen, wir waren in Hürth, war wieder vor meiner Hürth.
Und ist das anders als dann? Du bist ja Dennis aus Hürth. Und wenn du in Hürth bist, bist du so, ich sag mal, hast du dich ins Goldene Buch der Stadt mal eintragen dürfen?
Ich würde fast sagen, ich sag's mal vorsichtig, fast eher das Gegenteil. Also für die Stadt Hürth ist es eher gut, weil mir hat mal einer gesagt, dass sag mal so Kreisstädte oder Städte auch danach bewertet werden, wie oft sie gegoogelt worden sind. Und durch diese Dennis aus Hürth-Geschichte, das ist ähnlich wie, denke ich mal, wie Cindy aus Marzahn, sind die schon ziemlich weit oben im Ranking. Und aber das hat mir weder jemals eine Drehgenehmigung gegeben, noch wurde mir das Bürgerhaus in Hürth günstiger gegeben. Im Gegenteil, mir wurde gesagt, ich bezahle sogar ein bisschen mehr, weil es hört sich jetzt doof an, aber weil das eine Veranstaltung ist, die öfters ausverkauft ist, also wie jetzt auch. Und deswegen müssen wir mehr Miete zahlen, weil es ausverkauft ist. Mir ist die Logik noch nicht ganz klar geworden, aber es ist so.
Ja, ja. Es ist, also wenn ich eins nur empfehlen darf, falls ihr hier reingekommen seid im Podcast, guckt euch Dennis aus Hürth oder Martin Klempner auf der Bühne an. Es ist einfach echt schön. Müdigkeit, ey. Das ist aber
lähmend. Das lähmt mich echt. Also ich finde Müdigkeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, ich kann da, das ist, da kannst du ja nichts gegen
machen.
Als
die Kinder, also
außer jetzt mal
klein waren, also als ich hab zwei Kinder und als die klein waren, weiß ich, das war schon, also vor allem das Schlimme ist, dieses Schlafdefizit, glaube ich, holt sie auch nicht mehr auf. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt jahrelang Raubbau betrieben, ich glaube, zu wenig schlafen ist Raubbau. Das kannst du nicht mit, dann schlafe ich 10 Jahre lang immer 9 Stunden die Nacht, das holt sie nicht mehr auf.
Nein.
Und ich erinnere mich ehrlich gesagt an diese Müdigkeit schon und das fand ich immer ziemlich krass, weil ich dachte, boah, wo ist denn jetzt hier die Besserung in Sicht? Also da sollte man versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, gut mit sich umzugehen und hin und wieder dann doch mal auszuschlafen.
Hat mir tatsächlich mein Arzt auch gesagt, er sagte, Stress wäre gar nicht so das Problem bei mir, sondern das Schlafdefizit.
Ja.
Auch so was Thema, es ist ja sehr, sehr modernes Thema, ne, was auch Demenz und Alzheimer betrifft,
muss ehrlich?
Man immer auf, ja, das wäre so ein
Müdigkeit,
ja,
ist so ein Trigger dafür.
Ja, ein Trigger, ja, dafür. Also habe ich jetzt mehrfach gehört, du weißt ja, es gibt ja tausende Theorien und ne, wir müssten eigentlich, ich müsste mich viel mehr darüber informieren, dass ich jetzt überhaupt was darüber erzähle, aber er sagt, muss man immer ein bisschen aufpassen, aber das ist so ihre Droge. Also weil ich bin ein sehr langweiliger Typ.
Die Schlaflosigkeit ist deine Droge?
Ja, so ein bisschen, weißt du, jeder hat ja so sein Thema, ne? Bei anderen ist es so, ja, denn, wenn du jetzt so 50 bist, wie viel Alkohol haben sie denn getrunken in ihrem Leben? Wie viel haben sie geraucht? Wie viel haben sie gefeiert? Drogen genommen oder keine Ahnung was? Und ich bin, mein Arzt sagt, sie sind echt langweilig. Das ist so, weil ich sehr wenig Alkohol bis gar kein Alkohol getrunken habe, nie geraucht habe und auch keine Drogen genommen. Ich hab mal ausprobiert, in den Anfang der 90er mal an einer lustigen Zigarette zu ziehen.
Ja.
Fazit vom Ganzen, ich war in La Plagne, Bellecote, Hotel, Skifahren, wir haben Silvester gefeiert und ich bin dann in Unterhosen die Piste runtergefahren.
Ja.
Weil ich bekifft war und ich habe gemerkt, das ist gar nichts für mich. Weil das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ja, mir auch nicht.
So,
bei mir war es übrigens schwarze Afghane. Das war ja früher, das schwarze.
Ist das eine Sorte?
Haschisch, ja, das war, glaube ich, eine Haschisch-Sorte. Ich bin null, also wirklich, ich habe es überhaupt nicht mit. Ich trinke gerne ein Bierchen, aber die hier ein Joint oder so. Aber dann habe ich so eine Wasserpfeife in Köln-Rodenkirchen, Kölner Süden und so. Also ist jetzt, ja, der Kölner Süden war, wie soll ich sagen, sehr viele Einfamilienhäuser, aber die Kinder haben ja trotzdem viel Freizeit gehabt und dann wurden viele Drogen konsumiert. Da habe ich einmal so eine Wasserpfeife mitgezogen, fuhr nach Hause und dann lief irgendwie ein Europapokalspiel, Karl Senne übertrug und ich weiß nicht, ich saß neben meinem Vater vom Fernseher und auf einmal merkte ich, dass mein Kopf so sich zur Seite neigt, also die Wirkung, ne, schlug dann durch und ich bekam den nicht mehr hoch, saß also im Prinzip total bedröhnt neben meinem Vater, aber der wusste das gar nicht und ich gucke da irgendein Europapokalspiel und ich dachte, sowas willst du nicht nochmal erleben. Ich bekam den Kopf nicht mehr hoch.
Mhm.
Und das habe ich dann auch sein lassen. Also der Drogen haben mich auch nie so richtig
angetört. Da gibt's ja auch wieder tausend Geschichten. Ein Kumpel von mir hat erzählt, der hat auch so, der hatte auch gekifft und kam nach Hause und wollte nicht, dass seine Eltern es mitkriegen.
Ja.
Und dann hat er aber seinen Eltern die ganze Zeit erzählt, ich habe den Schlüssel verloren, es tut mir wirklich leid. Und hat die ganze Zeit geredet, ich habe den Schlüssel verloren. Und die haben ihn reden lassen, weil sie wussten längst, was klar war, weil waren selber zwei Ökos, die in den 60ern natürlich, was weiß ich, Kommune 1 und
auch
so.
Oft nach Weihnachten, ja.
Genau, und nach Klosterfrau Melissengeist. Und haben dann gesagt, so, wie bist du denn jetzt eigentlich reingekommen? Wir haben mit dem Schlüssel. Gut. Brauchen wir jetzt nicht weiter zu reden. Und er sagte, und ich werde nicht mehr gesagt, Martin, was Schlimmste war bei uns, war dann so Gesprächsrunde. Ich hätte lieber Prügel bekommen von denen. Also ich meine, das ist ganz ernstes, ne? Aber
ja.
Er hat gesagt, aber bei uns war ja schlimm, bei uns wird viel geredet.
Sitzkreis.
Am Sonntag, Sitzkreis, und dann wurden alle Verwandten eingeladen. Setz dich mal bitte in die Mitte, ich will euch nur informieren. Er hat Drogen konsumiert.
Nein, und so. Ehrlich?
Und da wurde viel geredet.
Das war, ach du Scheiße. Aber deine Droge ist Müdigkeit, oder?
Ja, also
oder?
Sagt er, das ist halt das, weißt du, meine Leberwerte sind wie, es ist wirklich ganz krass, so von einem Mitte 20er, weil ich das Paradebeispiel dafür, wenn man wirklich sein Leben lang keinen Alkohol getrunken hat, so richtig. Und das ist von mir noch nicht mal moralisch, ey. Jeder sollte denken, ja, machen, was er denkt. Nur mir hat es halt einfach nie geschmeckt.
Ja,
und der Tag danach ist für mich einfach auch nicht so, dass ich noch nie, aber wenn ich mal auf einer Hochzeit war und wir haben es krachen lassen, dann bin ich halt einfach auch mal 2 Wochen weggeschossen. 2 Wochen, das kann ich mir nicht, das geht nicht. Und mit dem Beruf habe ich auch festgestellt, gerade meine Zeit am Theater, um mich herum viele Kollegen.
Gibt viele Gelegenheiten, ne?
Ja, nee, die auch, das beruhigt halt auch, ne?
Ja.
Und ich habe sehr.
Vor dem Auftritt auch?
Ja. Und ich habe immer Lampenfieber, ganz toll, also bis heute noch.
Aber Alkohol auf gar keinen Fall.
So, und das beruhigt. Und da habe ich mir ganz klar gesagt, nee, Moment, wo ich diesen Beruf wirklich ernsthaft betreibe, seit 2001, in Kombination nicht. Im Urlaub vielleicht mal ein Bierchen, aber dann ist dann auch nur eins. Oder einer macht ein tolles Essen und sagt, du, als so ein Wein dazu, ich habe auch keine Ahnung davon. Bei mir muss man sich ja selbst bedienen, wenn man zu Hause ist. Ich habe ja sehr gute Weine da, die ich geschenkt bekomme. Und dann sage ich, hier, los, oh, das ist aber ein guter, echt, keine Ahnung. Ist der noch gut? Ja. Der ist doch abgelaufen, der ist doch von 1992. Also sowas wird beim passieren.
Aber du bist ein Fall für die Betty's Lieb Klinik dann. Also
Betty's Lieb.
Oder?
Ja, genau. Ja, genau. Und dann sagt, also das wird mich auf jeden Fall so ein paar Jährchen. Schlafdefizit ist auch nicht kurz, sondern das war kurz, passt auch gut, sondern das ist so 30.
Das ist auch blöd,
Jahre.
Wenn du dann Auto fährst, wenn du dann von Auftritten nach Hause fährst. Also ich hatte schon so ein paar Momente, auch nach Auftritten. Ich habe ja auch vor allen Dingen in meinen ersten Jahren, als ich so parallel zu meinem Hauptjob, sage ich mal, diese Fußballshows gemacht habe. Ich mache die auch übrigens wieder. Ab dem kommenden Jahr mit Tore-Punkte-Meisterschaft gehe ich wieder auf die Bühnen. Aber ich habe dann 4 Auftritte hintereinander gemacht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Genau, 4. Also Montag bis Donnerstag immer in NRW war das, ne, weil bei mir spielt die Musik in NRW. Aber das war dann Paderborn, wieder nach Hause. Und immer diese 2, 2,5 Stunden auf der Autobahn abends. Und wenn du saumüde bist, so die letzte halbe Stunde, wo du denkst, ah, komm, das geht noch. Das ist zum Teil wirklich gefährlich, wenn wir über diese Sekundenschlaf-Geschichten reden.
Also ja.
Deswegen Schlafdefizit ist echt nicht gut.
Meine Regel ist immer, sobald ich das merke, bleibe ich wirklich stehen.
Muss
auf dem Parkplatz, 10 Minuten, Viertelstunde. Oder ich sage auch ganz ehrlich, das sind keine Heldengeschichten. Nächste Stadt, Hotel.
Ach, hast du schon gemacht? Dann
habe ich schon gemacht. Also, aber dafür musste ich auch etwas älter werden und mir auch einfach sagen, so dass
Scheiß drauf, einfach, den Hunni nehme ich jetzt in die Hand. Penne ich jetzt.
Geht auch sowieso. Kohle ist mir sowieso immer egal.
Ja.
Also dann auf dem Parkplatz. Aber ich habe einmal mich in Lübeck aufgetreten und bin danach nach Hause gefahren. Mein Techniker sagt, ja, ich fahre auch nach Hause. Ich habe morgen auch einen wichtigen Job. Und da habe ich bis nach Remscheid geschafft. Von Lübeck bis nach Remscheid. Und dann in Remscheid bin ich stehen
geblieben. Also Remscheid ist 40 Kilometer vor Köln.
Genau. Und weil ich habe einfach nicht mehr, ich sag, nee, ich muss jetzt hier pennen, 20 Minuten. Und werd wach. Und der Wagen läuft noch und macht den Fuß von der Bremse Automatik. Also ich habe es gerade geschafft, stehen zu bleiben und nur den Fuß.
Der Wagen läuft noch.
Ich habe
einen Gang noch drin, oder?
Ja, genau. Und mein Techniker sagt danach, ich habe es nur bis Remscheid geschafft. Ich so, da standen wir quasi nebeneinander.
Wahnsinn, ja. Unser Thema heute, Plan B. Ich habe es eben gesagt, das kann man fast philosophisch betrachten, ob, was ist überhaupt Plan A? Also wenn man über Plan B spricht, wir beide haben gesagt, finden wir geil das Thema, weil unser Leben ist fast, also Plan B ist so wichtig, ich würde sagen elementar. Ich würde sogar weitergehen und sagen, C, D musst du auch immer haben, weil Plan A sowieso nie funktioniert. Also die Frage ist ja auch, philosophisch betrachtet, was ist Plan A? Ist es ein Ideal, was man nicht erreichen kann?
Ja, ein Traum, ne? Zum Teil auch. Warum man, also bei mir geht das sogar so weit, wieso habe ich überhaupt mal grundsätzlich diesen Beruf richtig ergriffen? Also nicht so einfach, so, sondern warum? Weil bei mir muss immer ein klares Ziel sein. Das hatte ich damals schon nach dem Abi wusste man ja erst nicht, was man machen sollte. Aber für mich war klar, ich mache das Abi jetzt nicht, weil ich irgendwie Zeit, sondern ich wollte studieren. Das war schon mal das erste Ziel. So, ich habe jetzt ein gutes Abi. Oh, habe ich ein gutes Abi? Dann kann ich das und das machen. Da wollte ich unbedingt Medizin studieren. Da haben sie mir bei der Studienberatung gesagt, sind Ihre Eltern reich? Nein. Sind Ihre Eltern Ärzte? Nein. Machen Sie es nicht. Und da habe ich mich leider beeinflussen lassen, weil ich hätte es lieber doch gern gemacht, Medizin studiert. Ja, ist so okay, weil das Studium teuer ist, auch wegen der Literatur und so weiter. Und da muss man schon ein bisschen Connection haben. Also habe ich gesagt, okay, mach ich Jura. Immer weiter. Und Schauspiel war für mich immer so ein bisschen Tralala und Hopsasa. Wir haben aber von den Ende der 90ern geredet. Da bin ich halt in dieser Bubble Köln groß geworden.
Also Jura war dann der Plan B zu Plan A, Medizinstudium.
Richtig. Genau. Also was ich damit...
Und Schauspielerei war Plan C oder irgendwas?
Nee, das war F, gibt es, oder X. Hm. Also es war eigentlich...
War eigentlich gar nicht da.
Nein, war eigentlich nicht da. So. Was hier nur, aber ich wollte auch gar nicht so weit jetzt gehen. Nur was für mich immer klar ist, aus dem Plan A, der gescheitert ist vielleicht, entwickelt sich ein Plan B und eine neue Perspektive. So, und dann entscheide ich mich wieder, brauche ich wieder einen neuen Plan A und lass das jetzt komplett sein und ne, oder gehe ich jetzt mit Plan B einfach weiter?
Ist Plan A vielleicht dieses Ding? Nein, wo du weißt...
Wenn die okay, Leute jetzt reinschalten, oh geil, Mathematik...
Nein. Plan A, ist das so, du hast gesagt, ich brauchte Ziele. So, ja. Ne? Ist das so die Richtung, in die man rennt und auf dem Weg dahin sieht man auf einmal eine Weggabelung und merkt, okay, da komme ich jetzt nicht hin, also brauche ich den Alternativplan, der mich glücklich macht.
Genau, und da hake ich zum Beispiel meine Eltern ein, der fällt mir auch gerade spontan ein. Jetzt stell dir doch mal vor, du bist jetzt, meine Eltern sind keine Akademiker, ja, oder waren keine Akademiker. Und ist auch eine andere Generation. Bei meinem Vater war das so, ich glaube, der ist mit 12 oder 13 in Lehre gegangen. Und das hat der Vater ausgesucht. Ja, hier, der Sohn, so Glaser, mach das jetzt. Geh da hin, sonst gibt's hier Ärger. Alles klar. Mein Vater war klar, der wird Glaser. Der macht eine Ausbildung zum Glaser. Ne? So. Und meine Mutter hatte Hotelkauffrau gelernt und die musste auch mit 13, 14 von Norddeutschland in Schwarzwald in irgendein kleines Hotel. Ja,
die mussten Kohle verdienen früher.
Genau, und da wurden die einfach verschickt, damit die Eltern sagen, ja, du machst das jetzt einfach so. Jetzt hast du solche Eltern und dann hast du einen Sohn, der sagt, der auch noch eine gute Note hat und der fängt an zu studieren. Und das ist man natürlich stolz. Oh, unser Sohn studiert Jura. So. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, ja, also ich könnte mich jetzt hier auf der Schauspielschule bewerben. So, und jetzt, pass auf, ihr kriegt heute noch Gänsehaut und dann wird der auch noch genommen. Da werde ich auch noch genommen.
Aber nicht irgendeine Schauspielschule.
Nein, sondern an der staatlichen, an der renommierten, wirklich elitären Schauspielschule in Hamburg und in Hannover bin ich ja parallel genommen worden. Und da waren damals sehr viele Bewerber. Und was würden da Eltern sagen? Also jetzt, ja, meine Eltern sagten, weil ich habe die echt um Rat gewiesen, was soll ich machen? Was soll ich machen?
Also du hattest die Option, entweder Hannover oder Hamburg.
Ich habe 3 Jahre Jura schon studiert, ich habe alle Scheine zusammen. Also das heißt, ich kann einen Freischuss...
Erste Staatsexamen waschen, so in Sichtweite.
Nee, vor allem, man hätte im siebten, man konnte einen Freischuss machen. Das heißt, du konntest nach dem siebten schon mal einen Versuch starten.
Da warst du ja schon richtig weit mit Jura.
Ja, ich habe alle Scheine gehabt und so und... Und dann hat mein Vater, weil ich nie vergessen.
Aber warst du unglücklich mit Jura?
Jein. Nö, also ich habe, weißt du, ich stelle mir die Frage.
Ziemlich entscheidende Frage da drin.
Also, nö, ich habe halt nur...
Es wird dich irgendwas gereizt haben, zur Schauspielschule, zur Aufnahmeprüfung zu gehen.
Pass auf, auch da wieder so. Ich habe 1000 Nebenjobs gemacht, damit ich mir Jura überhaupt leisten konnte.
Ja.
So, mir ist das nicht geschenkt worden. Ich habe da immer, ich habe tagsüber in Klamottenläden gejobbt. Ich habe abends in Diskotheken gejobbt, auch zum Teil an der Tür. Mhm. Bin Samstag, Sonntag Slappöhrchen machen an der Baustelle, habe da auf der Baustelle gearbeitet und so weiter. Habe in einer Modelagentur gearbeitet, für die als Scout und so weiter. 1000 habe hier, weiß ich noch, Anrufbeantworter. Werbung an Auto, hier Scheibenwischer gemacht, alles Mögliche. Und dann habe ich aber durch Zufall bin ich an diesen mal einen Nebenjob gekommen, so als Statist in einem Kinofilm mit Moritz Bleibtreu und keine Ahnung.
Und du warst Kabelträger beim WDR. Das heißt, so ein bisschen diese Luft hattest du schon geatmet.
Nee.
Papa hat ja auch beim WDR gearbeitet.
Nein, aber das war vorher. Und dann habe ich gedacht, oh, man kann ja schneller Geld verdienen.
Wie, ach so.
Ich krieg 400 Mark dafür, dass ich eine Sprechrolle krieg in einem Film. Mache ich das. Und mit einem Mal war ich dann bei Verbotene Liebe. Mhm. Haben die mich da gecastet?
Verbotene Liebe,
ja. Und dann habe ich gesagt, wie viel Geld kriegt man da am Tag? Und da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt schwer, was ich da mache oder nicht? Ich konnte es einfach.
Was hast du denn da gemacht dann bei Verbotene Liebe? Musst du dann im Hintergrund einmal von rechts nach links gehen oder?
Nee, ich war dann mit einmal Darsteller. Ich war dann in
den... Hast du auch gesprochen dann?
Ja, die haben gesagt, wir haben dich hier in der Kartei, komm mal zum Casting. Ich so, Casting, was ist Casting? Ja, reden, bla. Und dann habe ich dann Casting gemacht. Weil ich bei Hanno Brühl bei so einem Film mitgemacht hatte. Und ja, und dann hatte ich mit einmal eine kleine Nebenrolle. Und dann haben die aber gesagt, ja, nee, wenn gut, wenn du dann, willst du nicht komplett in die Serie einsteigen. Nee, ich bin jetzt in der Schauspielschule genommen worden. Also so ist immer was daraus entstanden, weil es ist mir so ein bisschen so zugeflogen.
Also das wuchs so aus dir heraus dann auf einmal. Du konntest da gar nichts für. Du warst noch Jurist oder werdender Jurist, aber die Schauspielerei nahm überhand und du verdienst schon reale Kohle damit.
Genau, genau.
Und dann war es aber auch die Lust am Schauspiel, dass du dachtest, boah, nee, es ist schon...
Ich war ja selber auch immer, ich war schon damals Cineast, ja. Ich habe wirklich einen Film nach dem anderen reingezogen, vor allem, also gerade auch Video nach der Schicht, irgendwie, wenn ich dann um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen, habe ich einen Videorekorder angeschmissen, habe mir Filme reingezogen und ich fand Filme ja immer schon, auch deutsche Filme, ich war ein großer Fan auch von deutschen Filmen, das waren 90ern, da kamen so coole Filme wie Kleine Haie, Bewegte Mann und so, ich weiß nicht, so Komödien, die mir gerade einfällt und
die haben wir alle gesehen, haben wir alle geliebt. Das waren auch tolle Filme.
Da war mir dann erstmal klar, so okay, weißt du, ich habe mir das ja gar nicht bewusst gemacht, aber ich hatte anscheinend damals schon das Talent. Gib mir einen Text und ich habe was draus gemacht.
Ja.
Und ich war nie in irgendeinem Schauspielkurs, konnte ich mir gar nicht leisten.
Ja.
So, und dann war ich damit einmal bei Verbotene Liebe und dann war mir klar, die ganzen anderen um mich herum, das sind alles richtige Schauspieler. Mhm. Aber ich spiele trotzdem mit. Also ist da wohl irgendwie was, dann hat mir auch eine andere, dann habe ich bei einem Independent-Film lange mitgespielt und wurden lange Dreharbeiten. Das war auch kein Problem. Dann hat mir dann so die Sprecherzählerin von Verbotene Liebe gesagt, du bist schon talentiert. Ich so, echt? Ja, wie ist das denn auf der Schauspielschule? Weil ich habe Kleine Haie gesehen mit Jürgen Vogel. Mhm. Und er sagt, yes, das ist wirklich so, du musst was lernen, das und das und das. Dann musst du dich bewerben. Dann hat die mir die Bewerbungsunterlagen, es gab ja kein Internet, ne? Mhm. Hat die mir besorgt, habe ich mich da beworben.
Ja, dann bist genommen worden.
Ja, und dann musst du es ja vorsprechen. Ein paar Mal, ne? 2000 Bewerber, musst du den ganzen Tag da vorsprechen, reingehen und vorsprechen.
Ja, aber das ist ja dann kein Zufall mehr. Dann merkst du ja auch schon, wenn du dann genommen wirst.
Nee, weil ich es richtig machen wollte. Ich habe gesagt, ja, ich werde jetzt hier nicht einfach Schauspieler, sondern wenn,
ne? Paart sich das aber auch mit Talent. Das ist ja schon so. Du kannst ja nicht.
Natürlich.
So, ja. Und das, aber wir sind ja bei der Plan B-Frage. Mhm. Jura war dann Plan B, dann kam die Schauspielerei. Würdest du das umdefinieren, rückblickend auf, ja, das ist dann der neue Plan A gewesen? Oder bleibt immer bei dir das Ding, boah, was wäre das gewesen, ich als Arzt?
Nee, es war nur so ein, ein Ausschlaggebend war für mich damals ein Interview mit einem Arzt, der dann Dirigent geworden ist. So ein Japaner. Das war ein Japaner, ein sehr bekannter Dirigent. Ich kenne den Namen aber leider jetzt gerade nicht. Habe ich nicht schon mal erzählt, die Geschichte? Die habe ich schon mal erzählt.
Nee.
Sorry. Und zwar ein sehr bekannter Dirigent, Japaner, der war Arzt und oder Medizinstudent. Und in Japan ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn die Eltern, da geht's um Ehre. Und wenn du dich einfach mal als Kind entscheidest, nee, ich will jetzt hier Dirigent werden, dann ist da, du hast ja einfach deine ganze Familie entehrt. Das hat er auch so gesagt, sein Vater hat bis heute, obwohl ein so berühmter Dirigent, nie wieder mit ihm geredet. Ist einfach raus.
Ach, ehrlich?
So, aber der hat sich, das ist bei mir hängen geblieben, das war so, dass er gesagt hat, ich wollte mir mein Leben lang nicht vorwerfen, ich habe es nicht wenigstens probiert.
Das ist dann Leidenschaft.
So, und da war bei mir auch klar, so, also, was soll man denn passieren? Mein Vater meinte, meine Eltern meinten auch so, ey, du, hör mal, wir haben ein Leben lang hart gearbeitet, du wirst ja ein Leben lang in Arsch beißen. Originalzitat meines Vaters. Wenn du das nicht mit Hamburg, dieses Abenteuer eingehst und wenn das nichts ist, kommst du zurück und steigst wieder bei Jura ein, was soll's?
Aber das haben deine Eltern gesagt.
Ja, wir kriegen das schon.
Das ist natürlich groß. Sorgen.
Aber dieses Abenteuer wirst du nie, wir werden dich immer unterstützen, was du machst.
Ah, das ist aber geil. Das so. Ist, oder? Das bleibt auch, ne?
Das bleibt. Und da bin ich auch sehr dankbar für diese Chance, ne?
Ja.
Und ich habe das auch vielleicht, weißt du, ich finde das immer dumm, damit zu kokettieren, aber weißt du, ich komme halt, wie gesagt, aus diesen bescheidenen, die ich immer wieder erwähne, es tut mir sehr leid, aber aus diesen Verhältnissen,
ja,
wo ich eine größere Dankbarkeit frühzeitig draus habe, wenn mir irgendwas gelungen ist, irgendwie den Step weitergekommen bin, weil für mich war immer ein Ziel, ich möchte dort nicht bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte immer weiterkommen. Also ich habe mir selber Ziele gesetzt.
Ja.
Und meine Eltern waren auch, die haben nie zu mir gesagt, du bist ein Spinner, sondern meine Eltern haben immer mir klar gemacht, es ist gut, ein Spinner zu sein, ist doch super.
Ja.
Du willst Astronaut werden, ja, aber ist doch super. Als Kind aber sei nicht enttäuscht, wenn es nicht geht, aber weißt du, wenn du nicht wenigstens schon mal den Traum hast, kannst du ja
niemals in die Richtung gehen. Das fängt doch früh an bei uns, wenn wir auf dem Bolzplatz sind, wo wir irgendwie dann in Rollen schlüpfen von Nationalspielern und es war mir ziemlich schnell klar, aus mir wird kein Nationalspieler. Diese Erkenntnis reifte in mir schon mit 11, 12 Jahren. Jahren, wo dann Markus Stiegler, ich nenne ihn jetzt einfach mal, vom VfL Syr zum ersten FC Köln gedraftet wurde und dann spielte er da und ich blieb beim TSV Weiß und spielte da auf Ascheplätzen. Da war mir klar, okay, aus dir wird kein Fußballprofi. Plan A, also das ist, glaube ich, von ganz vielen ganz kleinen Jungs und Mädels, Plan A, Fußballprofi, geht schon nicht auf. Dann ist ja die Frage, weißt du, wie komme ich denn, klar, wie schlängel ich mich durchs Leben? Und eigentlich ist es ein konsequenter Plan B und seinen Frieden damit machen. Ne? Witzigerweise, weil wir jetzt so diesen Arztberuf so weit hochgehängt haben, haben wir so, boah, der große Traum. Ich habe mal eine geile Dokumentation gesehen über einen, war das irgendwie so ein Hirnchirurg, also High-End-Chirurgie, Geld ohne Ende gemacht, Chefarzt in der Schweiz und so, ne? Und er hörte dann auf mit seinem Beruf und dann hat er eine Leidenschaft ein Leben lang gehabt. Das war Trucker sein. Er hatte sich von dem Geld, was er hatte, einen riesen Truck gekauft, ne? Und ist wirklich in dieses Gewerbe eingestiegen.
Ich hab das gesehen.
War das nicht faszinierend? Also er hat dann wirklich mit Akribie und Liebe, so wie ein Chirurg, seinen Wagen gepflegt, und wirklich top, top, top. Und das war sein Traum. Also sein Plan A war eigentlich mit dem Truck durch Europa fahren und nicht als Hirnchirurg da im OP-Saal stehen. Und solche Typen inspirieren mich ja immer komplett. Ja,
wie der Sternekoch, der eine Pommesbude in Ruhrpott öffnet. Da wollte ich unbedingt mal hin. Das muss sensationell sein, die Currywurst. Du warst schon da, ne, Mario?
Ja, das. Aber ich glaube, Plan B, C, D, also jetzt, wir sind beide Freiberufler. Und diese Plattitüde, du brauchst immer eine Idee in der Schublade, die ist einfach richtig.
Ja, und vor allem mit dem Alter ist Plan B ein anderer Plan B geworden als jetzt. Weil jetzt ist es existenzieller. Ich bin gezwungen in meinem Job, den ich heute so betreibe.
War es nicht immer so?
Nee, weil das war damals freier. Also damals, guck mal, ab wann ging denn dieses Plan A und Plan B? Das war mir auch gar nicht so bewusst, sondern, ach ja, mach ich jetzt mal. Weißt du, ach so, ich bin beim Fußball, bei mir ähnlich war immer Fußball, ich war ein riesen Fußballfan. Mhm. Aber ich hatte einen Trainer, der war super, der hat mich gefördert. Mhm. Der hat auch das Talent, ich habe wohl auch Talent gehabt beim Fußball. Mhm. Aber dann kam so ein ehemaliger Spieß von der Bundeswehr und der hat mir das Leben zur Hölle gemacht im Fußballverein. Der hat mich auflaufen, der hat mich über mich lustig gemacht. Das war so ein Typ, Markus Anfang, ich habe gegen Markus Anfang gespielt.
Der Markus Anfang,
da hieß es nur, der war damals schon ein Megatalent, der war auch, da, weißt du, es gab halt kein Internet, aber da gab es immer, hey, da gibt's einen Typ, Markus
Anfang. Also der
Anfang.
Trainer von Fortuna, ja. Düsseldorf, wer weiß, also wenn die Folge hier, also die ist ja nicht ganz tagesaktuell, aber schon der Fußballer sein Geld gemacht hat.
Genau, und der war damals schon bekannt, dass er bei uns im Kölner Norden laufen war, mit Ball am Fuß durch den Wald. Der war immer am Trainieren. Das war ein super Fußballspieler. Ja, ja. Und ich war damals, wir haben ein Fußballspiel gegen die gemacht und war klar, wir verlieren. Und ich saß auf der Trainer hat mich immer nur auf der Ersatzbank gehabt. Und der hat gesagt, so pass auf, da hier gehen wir auf den Platz. Und wenn du nicht nach 5 Minuten rote Karte siehst, dann stimmt was mit dir nicht. Hau den weg. Das waren so die Ansagen unseres Trainers damals. Ich sollte ihn halt so lange nerven, dass er mich so fault oder mich umhaut oder so. Ja. Aber ich war nicht schnell genug. Der war einfach zu schnell. Ich habe den gar nicht pausen können, weil der zu schnell war, weil der gewohnt war, gefault zu werden. Mhm. Und deswegen war dieser Name, der hat mich immer begleitet, weil ich mal gegen den damals gespielt habe. Ja, und da war damals auch Plan B. Und so, dann war dieser Radsport, was ich bei der anderen Folge schon mal erzählt habe. Ja. Und da habe ich gemerkt, oh, da bin ich gut. Also habe ich Fußball sein lassen, habe ich Radsport gemacht, weil das war ein Individualsport. Ich konnte selber, wenn du als Erster über die Ziele hier fährst, da gibt's keine, also in dem Stadium gibt's keine Stallorder. Später mal ist es nur blöd, wenn du dann Radprofi wirst. Du bist dann Wasserträger. Ne? Also war zu der Zeit, ging der Osten auf und hab mit Zabel und Co. Training gehabt und war klar, da komme ich nicht ran.
Ah, gibt's übrigens eine tolle Dokumentation bei Netflix, glaube ich, über die Wasserträger im Radsport. Hast du die mal gesehen? Also wirklich mal einen anderen Blick auf, also genau diesen Job, wo du weißt, du bist schon sehr gut, aber dein Job ist nur, dem Kapitän zu helfen. Und das bei einer ganzen Tour de France. Was für ein krasser Job das ist, dass sie es so, dass sie es...
Ja, das wird halt auch immer, Wasserträger ist echt ein böses Wort.
Nein, aber die müssen ja die Getränke holen und ich weiß nicht, genau. Was durchs Hauptfeld wieder nach vorne arbeiten, dass der Boss vorne, das ist ja ein Höllenjob oder ein harter Job, sagen wir es mal so. Sehr wichtig, eine sehr liebevolle Dokumentation. Also das sind so die stillen Stars einer Szene. Und das wäre so dein Job dann geworden irgendwann, meinst du?
Genau.
In der Spitze.
Und auch da war einem relativ bekannten Rennstall damals auch zum Probefahren und die haben ja auch einen Vertrag in Aussicht gestellt, aber es war für mich, überleg mal, ich war
Team Deutsche Telekom? 18,
eventuell.
Echt?
Genau. Und da war mir aber damals schon bewusst, ich habe mich so ein bisschen umgeguckt, ich habe mir die Waden von den anderen angeguckt, und wenn du tagtäglich 4 Stunden auf dem Fahrrad sitzt und mit anderen Training machst und Leute unterhalten sich beim Vollsprint immer noch miteinander, und du, aber dir selber, du hast dir schon zweimal in die Pedalen gekotzt. Das war so.
Du hast du kotzt du wirklich, oder was?
Du konntest, beim Sprinten konntest du. Und ich konnte richtig gut sprinten, und ich habe keine Schnitte gehabt, auch gegen die Mädels von denen nicht.
Dann dachtest du, okay, das ist jetzt nur mit Süßkartoffeln nichts machen.
Genau, also habe ich gedacht, ich mach doch Abi. So, und dann war das.
Also
war
das Thema schon, auch, das wusstest du damals, dass das so sein muss. Das war.
Genau. Und schon nimmst du das Fahrrad weg und Förderung weg und wächst wieder. Deswegen kriegt mich auch im Nachhinein so ein bisschen auch die Berichterstattung ich meine, Olympische Spiele ist ja jetzt schon länger her, aber diese Diskussion darüber, warum holen wir diese Medaillenspiegel, das finde ich, Leute, die gehen zum Training, die haben alles gegeben im Training, das ist Dings, und sie holen nur die Bronze, sie sind nur Fünfte, sie sind nur Siebte geworden.
Ach so, du meinst diese Diskussion mit Medaillenspiegel.
Da würde ich mich sehr gerne reinsetzen und würde ihnen gerne mal, gut Deutsch, halt's Maul. Naja. Weil seid froh, dass wir deutsche Teilnehmer haben, weil sind die anderen nur, spielen die anderen, essen die nur Esspapier oder was weiß ich.
Ja, klar.
Ne? Und die haben trotzdem keine So-Förderung und sind Millionäre oder sowas, sonst naja. es gibt nur eine Möglichkeit von dem Dings. Also ich finde das ganz schlimm. Ja, nicht in jedem Bereich, aber...
Ja, also das ist ein echter Spagat. Wenn du jetzt die Winterspiele nimmst und Norwegen, 5,5 Millionen Norweger gibt's, aber die haben, glaube ich, 18 Goldmedaillen und mit weitem Abstand bei den Winterspielen alle abgehängt und auch in verschiedenen Disziplinen. Und Deutschland holt alle Medaillen mehr oder weniger in der Eisrinne. Da kannst du schon Fragen stellen nach der strukturellen Förderung. Was ist eigentlich im Biathlon passiert und was ist bei den Skispringen? Also ich finde schon, du kannst solche Fragen stellen. Auch nach Erfolg und Misserfolg, weil im Sport, Martin, wenn du dir diese Szene suchst, dann weißt du, es zählen halt eher die Sieger. Ich versuche auch immer anders drauf zu schauen. Ein vierter Platz kann ein Riesenerfolg sein, ganz klar. Aber am Ende suchst du diese öffentliche Bühne im Wettkampf, um Sieger und Verlierer zu sehen.
Ich finde, die Diskussion kann man gerne führen, aber wie sie geführt wird, finde ich sie nicht richtig.
Ja, weil
es direkt als Versagen empfunden wird.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nee, das sage ich auch nicht so, aber ich finde, so wird's aber so wird die Frage aber ganz oft auch, so geführt, wie so viel, haben die nicht genug trainiert? Und ich glaube schon, dass da genug trainiert worden ist.
Definitiv.
Aber da sollte man, weil die Sportler an sich so schnell an Pranger gestellt werden, weißt du? Und Sportler das auch in Dokumentation auch immer wieder sagen, dieser Druck von außen, den es natürlich gibt, ist Augen auf bei der Berufswahl, es ist halt nun mal einfach so, sie werden auch gefördert, ja, nein. Aber
das ist das Wesen von Wettkampf. Also das, oder? Ja. Das Wesen von Wettkampf ist, dass man sich stellt und dass es darum geht, im Idealfall dann zu gewinnen.
Aber guck mal, also es geht manchmal, also gerade in der Röhre, also jetzt zum Beispiel, ich bleib jetzt mal beim Rodeln, da geht es um dieses, ich gehe nur mit dem Kopf gerade vor und zurück, da geht es um ein Tausendstel. Und da ist zwischen Platz 1 und Platz 2 geht's manchmal um 3/1000. Und da wird einer Vierter und da wird aber hinterher gesagt, ja, haben Sie nicht genug trainiert? Was? Verdammt auch mal, das waren 3/1000. Aber es wird so getan, waren Sie in der Zwischenzeit noch einkaufen? Haben Sie zu viel Sex gehabt? Was ist denn da los? Ich finde die Tonart immer wieder,
ja, das ist
ganz provokant.
Ja, okay,
ganze,
jetzt verstehe ich, wo jetzt du
im Nachhinein, Schuhe, woran hat's gelegen? Und da steht einer, hat heulend in diese Anzüge gepresst, wo man bis in die Nieren gucken kann und Dings und Doppel.
Kann eine kleine Eisrippe beim Ausgang einer Kurve den Schlitten einmal ein bisschen, das ist dann Pech, an die Bande hauen und dann verlierst du 2/1000 und das ist im Rodeln relativ viel. Ja?
Genau.
Und schon passiert's.
Und ich weiß selber noch aus meinem Leistungssport, du trainierst genauso, wie du es uns auch trainiert hast und du warst immer Erster und mit einem Mal, verdammt, die anderen fahren weg, was ist los? Du fragst dich das ja selber auch so, ne? So, und wenn man sachlich an den Dings und an die Analyse geht, haben sie selber eine Erklärung dafür. Aber das ist so ein, ich bin jetzt drauf, ich werde ihn, hoffentlich heult sie, habe ich das Gefühl. Da wird immer so ein Versagen. Aber weißt du, das Ding ist, die Kamera ist aus und die sitzen hier im Hotelzimmer und beißen sich selber im Arsch, weil sie wollten Erster werden. Mhm. Man muss auch nicht, ja, jetzt komm mal her oder so. Aber mir fehlt so ein bisschen auch diese Diskussion danach. Gab es auch, ja, wir sind im Medaillenspiegel abgerutscht. Es ist auch gut, vielleicht die Struktur zu hinterfragen. Ne? Die Struktur zu hinterfragen, so wie ich es auch letztens gesagt habe bei den Fernsehsendern. Ja, RTL holt gerade mal -20% in den Werbeeinnahmen. Mhm. 600 Leute werden entlassen, aber es muss doch jemand verantwortlich dafür sein. Mhm. Ja, vielleicht, weil das Programm so scheiße ist.
Ja,
vielleicht
ja.
das.
Ja,
aber ja. tun sie was dagegen? Nein, es werden wieder aufgepumpte.
Aber das sind jetzt für mich zwei Ebenen. Auf der einen Seite dieses Ding am Mikrofon, Erwartungshaltung im Prinzip, Sprachrohr der Öffentlichkeit in der Interviewsituation, jemand so an den Pranger zu stellen. Ich glaube, das... Ja. Und da kommen wir immer wieder zu dir, dass du mit dieser Ungerechtigkeit seit jeher schlecht leben kannst, dass du dann so denkst, das geht Richtung Mobbing, das ist blöd, da wird jemand in die Ecke gedrückt. Das ist, glaube ich, das, was du daran blöd findest, oder?
Nee, ich finde
das andere ist dieses, aber dieser Medaillenspiegel, ja. da bin ich, ich finde, das ist die Währung im Sport. Wenn ich Großveranstaltungen gucke, dann gucke ich einfach darauf. Ja, das ist so. Wir müssen doch nicht immer einer Meinung sein.
Nee, schon gut. Bei den Norwegern, also ich weiß nicht.
Ich fand das schon krass, wie.
Na, ist schon krass.
Bei auch die Schweden schon hart, weil gibt 10 Millionen Schweden und 5,5 Millionen Norweger und aber, die werden da so weggebraten. Aber
wie viel davon mit den Skiern zur Schule fahren?
Ja, ja.
Wo es als Schulsport schon Langlauf gibt, wo es ja. in der Struktur, in den Köpfen.
Aber jetzt fahren die sogar noch zur Fußballweltmeisterschaft. Die Schweden weiß man nicht. Ich bin ja Halbschwede. Das ist schon eine harte Nummer. Also wenn ich mit den Schweden darüber spreche.
Als Schwede würde ich mir in den Arsch beißen. Ja, klar. Aber als Deutsche, ich bin froh, dass überhaupt einer auf den Brettern. Ich finde immer cool. Ich gucke mir alle Wettkämpfe an. Ich bin ein Riesenfan von diesen ganzen Wettkämpfen, auch von Sachen wie Curling. Gucke ich mir damit einmal an. Und dann fangen die an, sich da zu streiten und dieses ganze, ich sag, was mit euch los, macht ihr jetzt hier einen auf Instagram, auf dem Eis? Alle disqualifizieren die miteinander sich da blöd. Ah, nee, wisst ihr was? Ihr wisst nicht, was euch gehört. Ihr fangt an, da euch zu streiten. Tschüss, alle disqualifiziert. Hört auf, mit dem Schiri zu diskutieren. Seid, geht weg.
Ja. Plan A kann einem aber auch komplett um die Ohren fliegen, weil die Telekom und Radsport, wenn wir schon dabei sind, ne? Also ich meine, das lief ja und lief und lief und lief und dann ist denen der Laden komplett um die Ohren geflogen.
Ne? Absolut.
Und das ist ja dann brauchst du einen guten Plan B und das ist schwer, den zu finden.
Das stimmt. Und wie ist das denn heute? Wie ist das heute für dich mit Plan B? Also ist einem dein Plan B und Plan A manchmal auch bewusst, also, dass man sich gerade im Plan B, also ich habe immer das Gefühl, ich bin in Plan F.
Plan F?
Ja, weil ich niemals das mache, worauf ich eigentlich Bock habe.
Nie?
Nee, und mach daraus meinen Spaß.
Aber jetzt auch in Freizeit, egal, wir reden ja nicht nur über Beruf, sondern irgendwie.
Ach so, also beruflich, ja.
Also wir reden über Beruf jetzt.
Ich bin deswegen oder? So, genau, ich hab meinen Frieden geschlossen, weil ich privat einfach nicht in Plan A, sondern in Plan, gibt es irgendwas noch vor A? Mhm. Privat bin ich so glücklich, dass der Beruf, dass einfach das Beste draus machen. Aber weißt du, weil ich glaube, dass der Druck, ich mich mit sehr vielen Menschen auch unterhalte und denen geht's total gut und die sind aber total unglücklich. Mhm. Und das versuche ich immer wieder, mich auch selber zu hinterfragen, bist du da glücklich oder nicht? Ne? Und deswegen habe ich da ja schon mal gesagt, gebe ich meinem Beruf ja nicht so eine Bedeutung und mach das Beste daraus.
Aber trotzdem ist ja wichtig,
aber
Martin.
Aber es nervt mich total, dass ich aus meinem Talent nichts machen kann. Ne?
Ah ja, was heißt nichts? Das ist hart im Selbsturteil. Aber das ist immer, mir wird immer gesagt, Sven, du darfst nicht irgendwie die Gefühle anderer irgendwie beurteilen oder wenn du das Gefühl hast, dass es so ist, dann ist das erstmal dein Gefühl. Oder die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das ist übrigens auch ein sehr spannendes Thema. Wie nehme ich mich selber wahr und wie werde ich von anderen wahrgenommen? Ich würde sagen, also diese Plan A, B, C Kategorien aufs Privatleben kann ich hier auch nicht beziehen, weil ich bin absolut glücklich. Also ich habe mein Glück in Familie gefunden, ehrlich gesagt. Also ich bin absolut glücklich und habe das in Corona oder jetzt auch in diesen letzten Jahren, die wirklich wegen meiner Eltern nicht so leicht waren, aber das als absolute Festung und als was Tolles erlebt. Also da würde ich nie beim Privatleben in diesen Plan A, B, C, D Kategorien denken. Mein Leben mit 20, 30 war privat anders, als es jetzt ist. Und so, das, also es ist eher beruflich und weil ich nicht Fußballprofi geworden bin, was kamen dann für Wünsche oder Ideale, keine Ahnung. Arzt hätte ich hätte das Physikum, glaube ich, gar nicht geschafft, weiß ich gar nicht. Also der Beruf, den ich jetzt mache, ist gefühlt samstags, wenn ich da stehe und über die Bundesliga rede, muss ich sagen, ist das die erste Ableitung von Fußballprofi, weil ich kann Tore mit dem Mund machen und ist nach wie vor der Fußball ein Spiel, das ich so liebe. Da bin ich nah an Plan A, von dem ich gar nicht wusste, dass das mein Plan A sein könnte. Aber das sind ja auch nur 4 Stunden am Samstagnachmittag. Sonst bin ich auch sehr viel in Plan C, D, E unterwegs. Und ich würde sagen, meinem jüngeren Ich bleibt dabei, dass du versuchst, immer wieder auch neue Sachen. Also das ist, glaube ich, so dieses Ding, was ich mit Plan B verbinde. Mhm. Bleib einfach versuch neue Ideen zu entwickeln. Also dieses Fußball auf die Bühne bringen, das gab es wirklich noch nicht. Und das habe ich als Erster gemacht. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Es war in Theatern, dachte man, ja, nee, aber Fußball ist ja nicht lustig. Und da kann man irgendwie nichts. Also es gab einige Versuche, Fußball auf die Bühne zu bringen, aber es hat nie irgendwie geklappt. Und diese Pistors-Fußballschule-Idee, am Motto Fußball in Schulfächer aufzuteilen, Musikunterricht, also Lieder aus der Kurve, Taktik und so. Das hat funktioniert und schon war ich in Theatern. Das war irgendwie eine coole, ich bin froh im Nachhinein, da hatte ich als Erster die Idee, das zu machen. Da bin ich froh drum. Und so geht's halt immer weiter, dass man versuchen muss, neue Sachen zu kreieren. Das ist so dieses, was ich mit Plan B verbinde, dass ich immer versuchen muss, okay, ich muss das Nächste entwickeln. Das wird, glaube ich, nie aufhören.
Nee, aus Plan B kann ja eigentlich dein Glück, ja, es ist jetzt auch falsch rübergekommen, was aus dem Talent zu machen, meine ich bei mir zum Beispiel. Plan B oder Plan D war ja Dennis aus Hürth. Ich habe ja nicht meinen Beruf, irgendwann mal bin ich ja mit meinem Beruf jetzt nicht losgezogen, mit dem Ziel, mal irgendwann Dennis aus Hürth zu sein.
Ach, das war eine von vielen Ideen dann.
Das war einfach, nee, das ist aus der Not heraus entstanden. Das ist aus der Not heraus, weil mir ein Produzent gesagt hat, du spielst jetzt hier bei einem Format mit, wo ich dann aber wusste, weißt du, für mich ist es super schwierig. Ich muss da bei humoristischen Sachen mitzuspielen, und wenn's, weißt du, und es ist aber nicht mein Humor, wenn es nicht meinen Namen trägt. Ich spiele irgendwo mit.
Und das habe ich nicht verstanden. Es ist nicht dein Humor, wenn es nicht dein.
Ja, also guck mal, pass auf, mein jahrelanges Ziel habe ich immer noch nicht erreicht. Ich sag es jetzt mal als Arbeitsziel, Martin Klempner Show zu machen. Wo es einfach ist, guten Abend, hallo. Und ich bin Produzent dabei. Also das heißt, ich sag auch ganz genau, was mein Humor ist. Wie jetzt zum Beispiel ein Jan Böhmermann es macht. Oder ja, jetzt ein Olli Welke in der Heute-Show.
Das ist so das Ding, klar, wo du sagst, das hättest du gerne.
Genau, wo ich einfach auch sagen kann, ich präsentiere jetzt heute Abend das, was ich lustig finde oder denke, zumindest das, was für euch lustig ist. So wie ich es bei Dennis aus Hürth live mache. Dennis aus Hürth live ist meine große Erfüllung. Vielleicht nicht vom Papier her erst, aber es ist mein Ding. Kein Regisseur kann mir da, kein Autor kann mir da reinkommen. Ich stehe auf der Bühne, da ist Publikum, das hat Geld dafür bezahlt, dass ich genau das machen kann, was ich lustig finde. So, durch diese Figur.
Genau, durch die Figur. Das ist ein Unterschied.
Durch diese Figur nochmal gefiltert. So.
Und Martin, als Martin Klempner, das wäre für dich sozusagen die Endstufe.
Ja, eine Fernsehshow zu machen. Ja. Also ja.
Also über nächsten Jahr gibt's ja das Solo, das Martin Klempner Solo. Dann wird, genau, das wird ja für dich machst du dich dann nackiger?
Ja, natürlich.
Weil du als Mensch dann auch angreifbar bist. Du bist nicht als Dennis angreifbar, sondern als Mensch.
Ja, bin ich angreifbar. Ich bin ja Teflon manchmal, aber ich erzähle halt auch aus meiner Lebenserfahrung. Also ich möchte gerne was auch auf diesen Wahnsinn, den man so erlebt in dieser Branche, so Stories, die ich halt erlebt habe, weil es mir egal ist, das erzähle ich dann einfach auch. So Let's Dance und sowas alles. Es ist absurd.
Du hast da viel zu erzählen.
Absurde Zeiten. Ja, weil man immer das Gefühl, ich erzähle jetzt gerade mal so das, was ich erlebt habe. Wenn man das jetzt aber aufschreiben würde und würde das als Drehbuch abgeben, würde ich jetzt sagen, das kann ja nicht sein. Auch Leute aus meinem nahen Umfeld. Und ich erzähle denen so, na, jetzt fantasierst du aber.
Ja, Laudatio bei der Reality ist da. Ich habe mich ja eingenistet. Ich habe mir die Folge nochmal angehört.
Ja.
Folge 2 war das, glaube ich. Könnt ihr nochmal hören, wo du dann diese Laudatio als Robert Geister gemacht hast.
Richtig,
ne?
Richtig. Ja. Oder ich sitze in irgendeiner so einer Show, wie zum Beispiel 7 Tage, 7 Köpfe, das Revival davon. Und man macht das nicht, ne? Man redet ja eigentlich, ich bin nicht so der Typ, der dann sagt, so, für einen Job, wo man jetzt irgendwo gewesen, aber das war für mich so, ich bin ein Fan von dieser Show, aber ich muss theoretisch einen Text abgeben, montags, und dann wurde er aber nicht genommen, weil 2 sich beschwert haben, weil so, und da soll ich von einem Teleprompter ab, und dabei, also
ist das so?
Ja, ja. Klar.
So. Aber am Anfang muss man doch irgendwie erstmal einen Gag platzieren, um überhaupt wahrgenommen zu werden, oder nicht?
So, aber letztendlich sitzt du da mit anderen, die ihren Stand-up abziehen, und dann kriegst du einen Arsch aufgerissen, weil du dich nicht ans Teleprompter gehalten hast. Ich aber einen Gag mache, alle sind am Lachen und sagen, ja, das wird aber rausgeschnitten. Und also was ich nur damit sagen will.
Echt? So ist das? So eitel läuft das da ab?
Ja, na klar. Also was stellt man sich darunter vor, dass alle so, da sind auch, wenn du drei Manager hast, immer besser als zwei und ich habe keinen. So, oder wenn du Standing hast in einer Show, also das ist...
Ach so, weil da
setz mal Comedians zusammen in einer Show, das größte Fehler, den Produzenten aus meiner Sicht machen, ist zu sagen, wir wollen mal eine lustige Show machen, da setzen wir doch vier Comedians hin, nee, pass auf, das ist noch lustiger, wir nehmen sechs Comedians. Stress ohne Ende für alle, weil alle wollen die lustigsten sein. Am besten sind immer die Shows, wo es einen Lustigen gibt und die anderen machen was anderes. So, also dann ist eine gute Stimmung da.
Und sieben Tage, sieben Köpfe klingt wie der Albtraum. Das ist ganz gefährliche Chemikalien, die man da zusammenkippt.
Wäre jetzt natürlich fatal, jetzt irgendwie da auf dieser Sendung jetzt rumzuhacken oder auf die Macher oder sonst was. Ich sag nur, wie ich mich da gefühlt habe, weil du, was soll denn rüberkommen, dass Leute miteinander Spaß haben? Aber es war kein Spaß, weil alle hatten Stress und es ging darum, vom Teleprompter wirklich gut abzulesen und sich an den Text zu halten. So, und das ist noch nie mein Ding gewesen. Ich habe mir vorher meinen Text selber geschrieben und ich fand das so lustig und ich wollte das so machen und für mich sind tagesaktuelle Nachrichten die lustigsten Nachrichten, die es gibt. Und warum soll ich denn montags einen Text abgeben, den ich freitags da erst laber? Das ist doch totaler Quatsch.
Das wird dann freitags nachmittags aufgezeichnet und dann...
Es ist ja abgesetzt worden, aber das war damals so.
Ja.
So, ist ja jetzt auch egal, was damit... Ich meine, auch da bin ich Dienstleister, ist alles in Ordnung, ist auch... Ich will auch nicht nachträglich zu sehr drauf rumhacken. Ich sag nur, ich mache auch meinen Job, ich gehe dorthin. Ich alles gut. Aber wenn du mich nach meinem Traum fragst, ist, meine eigene Redaktion zu haben, hinzugehen und sagen, noch eine Minute vorher zu gucken und die ganze Sendung umzuwerfen, zu sagen, ey, warte mal, habt ihr gerade die Nachricht hier gelesen? Gerade lustig, Spritpreise, bla bla. Ich überlege mir schnell 10 Sachen mit Mario zusammen und hau was Tagesaktuelles raus, weil sie das tagsüber gesehen haben. Es gibt doch nichts Lustigeres.
Ja.
So, aber weißt du, du musst halt auch, wenn dein Thema Humor ist, und ich liebe es, Sketche zu spielen, ich liebe es, Stand-Ups zu machen, eine Sendung zu moderieren, ich liebe es, aber siehst du, dass ich es mache? Nein. Mhm. Also ist das Fazit doch erstmal, ich mache nicht das, was ich gerne machen möchte. Ich existiere aber trotzdem. Ich spiele bei der Heute-Show mit. Texte, die mir andere schreiben und versuch's rüberzugeben, kriegst dann nachher einen auf den Deckel intern. War das lustig, war das nicht? Hast du das so gemacht, wie wir das wollten? Ja, aber ich habe noch Vorschläge, wie es lustiger sein. Nein, wir wollen es so, wie du es machen willst. Da musst du halt
mit leben. Dienstleister.
Das ist wie ein Künstler, der ein Bild malt. Ja. Und aber eigentlich,
ja, verstehe ich.
Du malst es jetzt als Straßenkünstler und Leute sitzen vor dir und du malst das Gesicht. Oder du machst das, was du für richtig hältst. Und das ist ja normal. Und du wirst von jedem angesprochen. Warum bist du nicht bei LOL dabei? Als ob ich das beeinflussen könnte. Fragen die mich? Nein, ich würde das gern machen. Aber fragt mich einer? Nein.
Ja, verstehe.
Nein, du bist halt nicht bei LOL dabei. Ja. Aber immer so fast meine Handwerker, guck mal, wo musst du eigentlich gehen, LOL? Ich so, yo, schreib dir einen Brief. Ich bin nicht dabei, ich kann noch so machen. Ich kann mich anzünden, das interessiert die nicht.
Ja, ja.
Ist aber auch deren gutes Recht, wenn sie nicht wollen, dann eben nicht.
Ja, verstehe. Ja, die Frage ist ja irgendwie, wie geht man selber dann damit um? Was ist Plan B, Plan C?
Also warum machst du keine Sketch-History? Ja, weil die mich nicht fragen. Ich habe 1000 Parodien gemacht im Leben. Nein, ich bin nicht dabei.
Ja, weil das Geschäft zum Teil nicht auf dich zu... Es gibt die Leute, auf die kommt das Geschäft zu, die müssen gar nicht viel machen. Die werden gefragt, angerufen, ich weiß nicht was. Und das ist ja in meinem Beruf natürlich auch ähnlich. Es gibt ja, klar, so unerfüllte Träume. Wenn ich einen hätte, wäre der einfach, ich würde gerne das aktuelle Sportstudio, so wie ich es aber damals, Harry Valerien war für mich eigentlich so.
Legendär, da wo die neuen Trikots vorgestellt wurden, die bunten Trikots. Kennst du diesen
Harry Valerien?
Ja. Entschuldigung.
Nee, den kenne ich nicht.
Es gab in den 70ern einmal, ja, wir machen jetzt hier der Harry Valerien mit dem rollenden Dreifacher R.
Ja.
Und dann wurden Tänzer in den 70ern mit ganz bunten Klamotten und
ja, Trikots. doch. Wie die tanzen, ne?
Ja.
Das war geil. Ja, das stimmt. Das habe ich.
Darf ich denn die weil das Schöne ist, du leitest gerade selber dir eine eigene Frage, aber die schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum.
Ja.
Bei mir, weißt du, ich sehe dich ja, ich kenne dich, ich weiß, was du für ein Typ bist. Und ich habe mir ja selber schon ein bisschen den Mund verbrannt letztes Mal, weil das ja so blöd anhört. Warum machst du nur diese Bundesliga-Konferenz? Wieso wird man im Sender dich nicht nehmen? Und ich könnte dich ja in jedem Format, weil du bist ja ein sympathischer Typ, du bist ein Typ aus der Gegend.
Ja.
Wurmt dich das? Wolltest du das nicht? Oder?
Also ich glaube, jeder, der moderiert im Sport, wird sicherlich, also ich finde die Sportschau jetzt nicht so wahnsinnig in der Moderation nicht so attraktiv, weil das ist im Prinzip das Ansagen vom nächsten Element. Ich finde das aktuelle Sportstudio damals, also deswegen komme ich zu Harry Valerien, wo Sommer, da Sommer, also es war ja auch so, die Kamera war ja nie klar, wo die ist und dann, ach, dann guckt man, also es war so unperfekt perfekt, was er gemacht hat. Diese Art des Sportjournalismus, wie er es praktiziert hat, das finde ich schon ziemlich traumhaft. Und das ist etwas, klar, das würde man sich wünschen. Ne? Also dieses Unbeugsame, ich finde die Gesprächsführung von ihm war toll. Es gibt 82 ein Interview bei der WM im Trainingslager am Schluchsee. Schluchsee hieß er, aber Schluchsee, die Nationalmannschaft hat da schön abends geballert. Mhm. Und am Ende sind sie ja Vize-Weltmeister geworden. Aber gibt es mit Paul Breitner ein Interview, das er geführt hat am Beckenrand. Und Harry Valerien einfach ein toller Typ war, dann würde ich sagen, ja, dem eifere ich nach und dass ich sowas nie gemacht habe, auf dem Niveau, mit der Öffentlichkeit, aktuelle Sportstudio wie in den 80ern, das wäre es gewesen. Ich fand die Dieter Kürten auch toll, aber Harry Valerien fand ich, war für mich, halt Kürten war Beatles und Valerien war Rolling Stones.
Wer war das? Namend allerseits.
Ja, das war der große Herbert Fassbender.
Genau.
Übrigens ein fantastischer Radio-Kommentator. Die schnellste Torsequenz, Müller dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor. Das, ja so, also genau so reportiert in dem Moment, wo es passiert. Also ein fantastischer Hörfunk-Kommentator. Aber das ist so, dass es wird immer ein unfinished Business geben. Immer ein Ideal, das man nicht erreichen wird, glaube ich.
Ich bin ja so krank, in dem Moment sagst du WM 82, habe ich sofort das Lied im Kopf. Mhm.
Das von España.
Ole, 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 España y felicita.
Und Michael Schanze.
Mexico, mi amor, mi amor, mi amor. Spiegel der nassen Kröte.
Nee, unter der heißen Sonne.
Sehen wir uns wieder in Mexiko.
Und dann Toni Schumacher, eine Trompete, die er nie gespielt hat.
Genau, und Pierre Lebarski mit Trompete.
Gitarre.
Was und heute auch nicht mehr erlaubt wäre, weil es
nein,
ja eine
kulturelle Aneignung, genau. Mit Sicherheit. Und wir fahren übern Brenner und wir brennen schon darauf. Ja, Mario, 1990. Fußball, 1990. Ja, da
Mario das, hat das noch den Nazi-Pferd. Hier, Gianna Danini, aber cooler Song übrigens.
Sehr schön. Martin, Plan B. Ich habe einen Plan A.
Nee, Plan B ist ja unser Podcast übrigens auch. Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, das ist aber Plan B mit Sternchen.
Nee, weißt du warum? Weil ich, pass auf, Plan A ist ja auch ein bisschen, ich finde pass auf.
Warum Plan Bar finde ich gut.
Plan Bar. Nein, ich finde ja gar nicht schlecht. Erstmal Plan, weil, pass auf, Plan A heißt ja für mich, ist ein Synonym auch für einen Traum. Für eine Spinnerei.
Das Ideal.
So, und ich habe irgendwann mal zu dir gesagt, ich würde ja sehr gerne mit dir mal zusammen eine Show machen. Mhm. Und ein Schlüssel dazu kann ja erstmal ein Podcast sein.
Ach so.
Dass wir das vielleicht mal auf eine Bühne kriegen sollten.
Ach so, wir auf eine
genau,
Bühne
gehen? Genau, deswegen sehe ich das als Plan B an.
Ach
dass
so.
Dass vielleicht so die Leute interessieren könnte, dass wir beide sowas auf der Bühne machen können.
Und wenn wir das erleben würden mit Publikum, dann wäre das ein Traum und dann wieder Plan A.
So sieht's aus.
Shifting Gears. Ja.
Ja, du weißt, ich kann kein Schwedisch.
Es war ein Fest. Wenn ihr uns liked, freuen wir uns sehr, abonniert oder Kommentare reinschreibt und weiterempfehlt.
Ja.
Du kannst es viel besser, du bist ja der Werbesprecher.
Wenn Sie uns weiterempfehlen wollen, drücken Sie einfach jetzt auf Ihrer Fernbedienung den grünen Button. Oh mein Gott, das ist lecker. Sag mal, Mario, hast du nicht noch wichtige Pause? Ein armes Girl für uns.
Aber Gerd.
Der kann das ja auch.
Unfassbar.
Der René aus Köln würde gerne wissen, vertraut ihr bei wichtigen Entscheidungen eher eurem Bauchgefühl oder eurem Kopf? Spannend ist, über 50% der Entscheidungen, selbst in Unternehmen, werden zumindest teilweise aus dem Bauch heraus getroffen und rund 60% sagen, dass sie ihre Entscheidung im Nachhinein logisch begründen, obwohl sie eigentlich intuitiv entschieden haben. Heißt am Ende, treffen wir wirklich bewusste Entscheidungen oder labern wir uns das alles am Ende einfach nur schön?
Ich habe so viel schlechte Entscheidungen in meinem Leben schon getroffen. Das ist eher ohne Witz.
Ja?
Ja, dann klar. Also ich habe ja schon mal in einer Folge gesagt, ich würde das nie wieder so machen. Ich würde diesen Beruf nie wieder machen. Obwohl die große Leidenschaft ist meine ist Bühne.
Aber es ist ein großer Widerspruch, in dem du gerade dich da verfängst.
Nein, klar, aber weißt du, ich bin auch jemand, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, einen 9-to-5-Job machen würde, ich wäre glücklich. Auch in dem Ding, weil ich mir dann in meiner Freizeit was anderes gestalten würde. Und deswegen, ich versuche heute viele Entscheidungen viel bewusster zu treffen, mich mit Leuten auszutauschen, die um mich herum sind, um eine Entscheidung zu treffen. Weil früher habe ich einfach nur aus dem Bauch raus, ja klar, mache ich.
Ja, aber auf der anderen Seite sagst du mir ja auch, geil, ich war in Berlin, fuhr über Kassel zurück nach Köln und war in Hürth. Also dieser Erlebnishunger scheint ja auch da zu sein.
Ja,
also,
weil ich das Beste
den hättest mache. Du ja nicht, wenn du sagen würdest, es ist natürlich extreme, 9-to-5, du fährst hier in einen Konzern in Köln und verdienst gutes Geld und danach kannst du dir die Freizeit gestalten. Das ist ja der Plan. Was wäre das dann? Wäre das dann Plan A oder was?
Nee, weil ich doch zum Teil das da auch, ich nehme jetzt mal die Bühne raus, aber guck mal, ich bin eigentlich ja gelernter Schauspieler. Ja. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte früher eigentlich Filme drehen, und also Kinofilme drehen, mhm, oder ich wollte sowas machen wie Tatort spielen oder einfach in einer Serie mitspielen oder einfach in, mhm, Filmen mitspielen. Mhm. Mache ich das heute? Nein. Das heißt also, eigentlich ist ein Plan ja nicht gelungen und ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe jetzt quasi, okay, was gibt's noch? Ich bin ja lustig, mache ich Comedy. Ich bin mein komplettes Leben Theater. Ich war richtig am Theater aufgegeben, bin zurück nach Köln gezogen, habe hier überall geklingelt bei den Produktionsfirmen, gesagt, hallo, ich würde gerne mitspielen. Die haben mich alle ausgelacht. Hab's dann irgendwie durch. Ich habe jetzt quasi eine kleine Existenz. Dann habe ich keine Produktionsfirma gesehen, also habe ich sie selber gegründet. Ja. Ich bin im Radiobereich nicht weitergekommen, also habe ich mit meinem Kompagnon zusammen, Mario, zusammen diese Firma gegründet. Der jetzt dann irgendwann, ich habe keine Auftritte mehr gekriegt, also habe ich eine Live-Event-Firma gegründet mit jemandem.
Ja, klar.
Es ist immer Plan B, damit es immer weitergeht.
Nein,
so, deswegen wüsste ich jetzt im Nachhinein, wenn ich mache aber das Beste, weißt du was, ich mache es nicht mit Frust. Ich bin ohne Flachs.
Aber es klingt so, wenn du nach 2 Sekunden direkt die Antwort, die kommt ja sofort. Boah, ich habe so viele Fehlentscheidungen. Man könnte ja auch sofort sagen, ich habe aber viele gute Entscheidungen getroffen.
Ja, die daraus entstanden sind.
Okay, ich will.
Ich habe daraus immer gelernt, denke ich dann.
Ich versuche mir.
Ich will es nur sagen. Weißt du, guck mal, warum ist dann? Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen und weißt du was? Es liegt da drin. Man lernt nur aus den falschen Entscheidungen, nicht aus richtigen, weil es dir gar nicht bewusst ist. Ich bin total froh, falsche Entscheidungen getroffen
zu haben. Ja, okay. Jetzt verstehe ich deinen Punkt. Weil also ich finde die Frage spannend, Mario. Denn in dieser Frage steckt das Risiko oder auch die Chance zu sagen, ich habe auch viele gute Entscheidungen getroffen. Und das war ja die Frage, ob Herz- oder Kopfentscheidungen. Nimm doch mal den Autokauf. Das Erste, was bei einem Autokauf entscheidet, bei uns beiden, wir beide lieben Autos, dann ist erstmal die Optik, wie klingt das Auto, das wird ja leider immer komischer. Ja. Aber dann kommt ja irgendwann der Kopf dazu. Also das Herz sagt erstmal, oh, da will ich hin. Und dann kommt der Kopf dazu und geht die Parameter durch. Und wenn er bei irgendwelchen deutschen Autoherstellern, die vielleicht den Schuss nicht gehört haben, die Preisgestaltung so ist, dass ein Kleinwagen über 40.000 Euro kostet, dann sagst du, okay, ich kann das zwar lieben, aber das ist nicht mehr schlau. Und da kommt ja der Kopf ins Spiel. Ne? Also es ist so eine Mischung. Es gibt so klare Bauchentscheidungen, aber die sind auch immer... Ich glaube, gute Entscheidungen sind beides. Also, dass Kopf und Bauch Hand in Hand gehen. Ja,
genau, und ich glaube, dass man es auch kaum beeinflussen kann. Also, wenn die Leidenschaft beruflich ist, viel Leidenschaft dabei. Also, selbst so Formate, wo ich dann mal mitgespielt habe, die wurden ja dann zur Leidenschaft. Also ich sage zum Beispiel Let's Dance, habe ich mich früher darüber lustig gemacht, da machst du mit einmal irgendwann mit. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, da bist du nicht mehr der Coole vom Pausenhof. So, musst du auch ins Spiegel gucken können. Aber weißt du was, ist eine Leidenschaft draus geworden, weil ich das ernst genommen habe. Ich habe dann mitgemacht, ich bin gerne zum Training gegangen, ich habe mich gerne mit der Partnerin auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit diesem Affentheater da vor Ort auseinandergesetzt und habe es zu meinem Ding und bin da gerne hingefahren. Und da ist immer ein Unterschied daraus, was man daraus, weil viele, und das ist ja immer, ich finde, da ist auch eine gewisse Arroganz dahinter, viele können sich gar nicht aussuchen, die müssen halt ihren Job halt einfach machen. Und so sehe ich auch meins, was soll ich mich darüber beschweren? Also mache ich das Beste draus und mache meinen Job. Und ich merke, dass das vielen Leuten Spaß macht, was ich mache, dann ist das für mich meine Erfüllung. So. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem damit, begrenzt zu werden auf Dennis aus Hürth. Mhm. Ich habe mit anderen Leuten schon unter, die auch Kunstfiguren haben. Mhm. Ja, ich möchte was gar nicht, ich werde ja nur darauf begrenzt. Dabei habe ich ja das gelernt und das. Und ich denke mir immer so, ist doch Latte. Dann ändere doch was, doch egal.
Eben, es liegt an dir.
Es liegt doch an dir. Also ja, ich liebe Dennis. Ich bin Dennis aus Hürth total da. Ich finde, das ist der coolste Typ der Welt.
Ja.
Danke, dass ich das machen durfte.
Ja. Ja. Du hast übrigens überhaupt noch gar nicht gespuckt. Also das wäre etwas, was dann irgendwo. Also, ohne Scheiß, der spuckt ja immer.
Ach so.
Ja, genau, das Ding. Wir haben jetzt die sechste Folge, du hast noch nicht einmal gespuckt.
Ja, Mann.
Ich, ja, nein, ich will's gar nicht.
Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich völlig dehydriert.
Ja, es ist schön. Ich meine, weißt du, ich will bei Plan A, Plan B, weißt du, bei mir läuft auch nicht immer alles toll. Ich habe auch manchmal einen Schuss vorm Bug oder Dinge, auch in meinem Beruf, dass ich denke, boah, scheiße jetzt und so. Aber
kannst du das konkret nennen? Ich überlege da mich gerade, wo du es sagst, überlege ich,
es gibt Sachen, wo du für Sachen genommen wirst, genominiert wirst oder nicht und so. Wir sind in einer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Deutschland. Du kannst dir vorstellen, das ist ein weites Feld. Mehr möchte ich jetzt echt dazu nicht sagen. Aber es gibt auch Dinge, die toll gelaufen sind. Aber es läuft einem nicht permanent das Glück hinterher. Nur Leute, die vielleicht irgendwie einen Job haben, der... Es gibt auch Menschen, die sind total unglücklich mit ihrem Beruf. Und was soll ich, wenn die sagen... Ich bin fast froh, denen mal zu erzählen, du, bei mir läuft auch nicht alles toll. Und darüber habe ich mich geärgert, so dass ich den Druck davon nehme, dass die das so idealisieren, dass man so einen tollen Beruf hat. Du stehst abends auf der Bühne, ja, aber du fährst auch dann nachts nach Hause und wirst vielleicht für Dinge nicht gefragt und so. Da ist auch, wissen die nicht, die kaufen sich am Abend die Illusion oder die Show von dir und dann ist auch in Ordnung, aber die... Ja, es ist fast befreiend, denen auch zu erzählen, ja, aber auch mein Leben ist hart und manchmal kommt der Selbstzweifel und ich weiß... Ja.
Also,
dann, aber vielleicht ist es wichtig, das mal zu sagen.
Ja, ich weiß, aber ich weiß selber, oder ich ahne, ich, weißt du was, ich spiele auch manchmal da so eine Rolle, weil, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber wenn dann, also gerade das, was ich so mache, ja, mit deinem Scheiß, was du da machst, das ist doch alles Schwachsinn und so. Also, du weißt ja, also, wie oft mir das schon begegnet ist, dass mir jemand gesagt hat, so, ja, da bin ich dann morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, aber das kennst du ja nicht, arbeiten. So, ach so, ich habe das hier alles geschenkt bekommen, weil ich hier so
mich rum habe. Genau.
Oder das Auto. Also, hier, das ist die Kappe, zieh auf, mach. Was? Ja, nee, mach. Mach, guck, dass du Leute kriegst, die da dich ein Ticket kaufen.
Ja,
mach.
Genau. Ja, absolut.
Mach dich zum Idioten, mach. Ja, nee, ich kann das, ja eben. Also, das ist so bei Vertragsverhandlungen, bin ich ja zum Beispiel auch, dann, wenn einer fragt so, ja, die hätten gerne Robert Geis und so. Ja, der kostet so und so viel, weil das ist der übliche Preis. Ja, dann müssen wir, sag ich, dann nehmen Sie den anderen. Wer macht das denn? Ja, eben.
Ja, das Ding ist, du sagst ja wirklich genau so. So bist du, ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Das machst du wirklich so in dem Moment.
Ja, warum denn? Wo ist das das Problem?
Ich weiß, ja, weil ganz wenige Menschen so sind, Martin.
Ja, aber ist natürlich.
Ich finde das geil, aber es ist mega schlagfertig. Nein. Und über.
Das ist nicht
straight
klug.
To the face, ey.
Da kommen wir wieder zu den
klugen. Ja, weil du lässt sie doof aussehen dann in dem Moment.
Ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch nicht so ganz so gut waren. So, also auch beruflich oder da kam auch mal vor 12 oder 13 Jahren habe ich mich mit einem der Chefs von einem Sender getroffen. Ich sag den Namen jetzt nicht, RTL. Er sagt, soll man nicht aus deiner Kunstfigur so eine Alles-Atze-Ding rausmachen? Und ich habe gesagt, nee, ich will eine Late-Night-Show. Ja, entweder das oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, oder eben nicht.
Ja, okay.
So, 11 Meter vorbei. Chance kommt nie wieder. Das ist halt einfach. Oder kam eine Produktionsfirma und gesagt, wir wollen mit dir eine große Produktionsfirma zusammen gründen. Und da habe ich in den Vertragsverhandlungen gesagt, nö, ich habe da keinen Bock jetzt hier so, also dass ihr mich...
Ja, richtig große, ne? Was einige groß. Gemacht haben, die da...
Genau, und danach habe ich anderthalb Jahre keinen Fußball auf den Boden bekommen. Weil, ja. Ende aus Nikolaus. Ob ich das nochmal so machen würde, weiß ich nicht. War viel zu viel Stress. Viel zu viel Stress. Leben ist viel zu kurz.
Ja, so ist es. Leute, aber das Leben ist auch schön und wir haben wieder mal Zeit zusammen verbracht. Weißt du, ich mache jetzt mal hier die Luke zu. Martin, es war mir ein Vergnügen. In der nächsten Woche wieder hier. Dann sitze ich wieder bei den Keinratgebern zusammen mit dem wunderbaren, formvollendeten Martin Kleppel.
Sven Pisto und nochmal den Aufruf, falls ihr eine Idee habt, über was sollen wir reden? Vielleicht machen wir mal so einen Vorschlag von euch.
In den Shownotes gibt es die Kontaktmöglichkeiten. Dann
so sieht's aus. Macht doch mal. Genau.
Ach, das ist ja ein Ding.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.